Hey, herzlich willkommen im Andreas Klippe Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen mit technischen, erklärungsbedürftigen Produkten zu mehr Anerkennung durch den Kunden zu verhelfen und damit zu mehr Aufträgen ohne Rabattschlachten, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Die Erfahrungen, die ich mit meinem Unternehmen für Hochwasserschutz in vielen Ländern sammeln konnte, reiche ich gerne weiter. Zum Beispiel wie hier in einem Podcast. Heute geht es um den Einfluss der Familie auf den Philippinen und das Arbeitsleben. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Technischer Vertrieb International. Mein Name ist Andreas Klippe und ich möchte Ihnen meine Erfahrung aus meinem eigenen Geschäftsleben mitteilen und mit Ihnen diese teilen, so dass Sie vielleicht dort in Ihrem Bereich besser zurechtkommen und Ihre Produkte in hoher Qualität zu dem Preis verkaufen, der Ihnen vorschwebt und Sie dann nicht diese lästigen Rabattschlachten immer haben, die letztendlich dann nur Richtung Abgrund führen. Mein eigenes Unternehmen ist ja auf den Philippinen. Wir schützen dort Gebäude gegen das Eindringen von Hochwasser mit deutscher Hochwasserschutztechnologie, also mit Dammbalken, Hochwasserschutztüren, automatischen Systemen. Die Kunden kommen von Katar über Südasien, Südostasien, Kambodscha, Philippinen, Singapur bis nach Korea, China. Also sehr weit gefasst und ich möchte heute einmal den Einfluss der Familie so ein bisschen besprechen. Denn wer in diesen ganzen Ländern aktiv ist, wird auf kurz oder lang sich die Frage stellen, ob er dort auch ein Unternehmen gründet oder eine Zweigstelle gründet oder hat vielleicht auch einen Partner vor Ort. Ja, Sie müssen ja nicht selber gründen. Ich selber habe eine Fertigung unter anderem auch. Wir fertigen nicht alles, aber einen Großteil der Sachen. Da habe ich natürlich dann auch entsprechende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn Sie jetzt sagen, das will ich ja alles gar nicht, interessiert mich alles nicht. Ja, mag sein, aber schalten Sie noch nicht raus, weil Sie werden dann in aller Wahrscheinlichkeit nach mit irgendwelchen Partnern zusammenarbeiten. So, und die Partner haben auch wiederum Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann haben Sie die gleiche Konstellation. Also insofern bleiben Sie vielleicht noch dran, wird noch interessant, weil dieser Einfluss der Familie ist etwas anders, als wir das bei uns haben. In Deutschland, Österreich, der Schweiz, also dieser abendländischen Kultur, speziell jetzt im deutschsprachigen Gebiet, ist das halt recht anders. Mit 18 zieht man da für gewöhnlich oder viele ziehen von zu Hause aus, sie leben ihr eigenes Leben. Und die Besuche bei den Eltern, Großeltern sind dann im Vergleich zu anderen Kulturen recht selten. Ja, gibt Ausnahmen, Sie werden jetzt vielleicht sagen, nein, ich treffe meine Eltern jedes Wochenende. Das ist sehr schön. Ich in meinem Fall bin aus Berlin damals weggegangen. Ich habe ja an der TU Berlin studiert und das war ja noch die Zeit, da stand die Mauer noch und war ja von meiner Warte aus glücklicherweise im Westteil groß geworden, sodass ich dann an der TU Berlin studieren und da promovieren konnte. Und war dann auch in Frankreich und war da auch unterwegs. Also insofern kenne ich das. Aber als ich dann nach Westdeutschland gezogen bin, für ein Schweizer Großunternehmen zu arbeiten, waren meine Eltern halt in Berlin geblieben. Da konnte ich halt nicht jedes Wochenende hinfahren. Und das meine ich letztendlich damit, dass in unserer Kultur dann viele, die gerade dann vielleicht eine bessere Ausbildung haben, andere Sachen machen, einfach wechseln und dann sich nicht so oft sehen können. Anders ist das in Asien, da sichern die Großfamilien das Überleben, ähnlich im 19. Jahrhundert hier bei uns. Ja, meine Großmutter zum Beispiel hatte 6 Geschwister, Großmutter väterlicherseits. Ja. Meine philippinische Partnerin Maria Fatima wuchs mit 12 Geschwistern auf. Ja, nur das war in diesem Jahrhundert bei meiner Großmutter, die war damals 1899 geboren. Ja, und da war das so. Also im Kaiserreich war das so gewesen und das ging dann bis in die 30er Jahre rein. Das nahm dann ab nach dem Krieg, lag auch daran, dass natürlich viele Männer einfach gar nicht mehr am Leben waren. Ne? Und dann kam der Wirtschaftsaufschwung, wo dann auch die Ausrichtung ganz anders waren und Empfängnisverhütung und dergleichen spielten alle eine Rolle. Ja, wie sieht das jetzt aus? Ich habe mal 3 Beispiele mitgebracht. Eins handelt um die Wanderarbeiter, von den Wanderarbeitern in China. Da ist ja gerade das chinesische Neujahrsfest im Gange, als ich das hier gerade aufnehme. Wenn Sie es hören, ist dann schon ein Moment vorbei. Aber die Familienzusammenkunft und der Austausch der Erlebnisse ist so ein, ja, so ein Dreh- und Angelpunkt. Ja, man kommt zusammen, die Leute, da ist, also mitunter stehen da 2 Wochen die Bänder still, weil eben auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben dann zurück in die Provinzen gehen. Und da das so eine traditionelle, wie soll man sagen, so traditionell verankert ist, wird das auch gestattet und dann steht da halt alles still. Dann fahren die halt lange Zeit eben dann ab in die Provinz. Auch auf den Philippinen haben wir dort einen starken chinesischen Einfluss. Viele Einwanderer kamen aus China und das chinesische Neujahrsfest hat dort auch eine starke Ausrichtung. Da wird das genauso gefeiert. Und da war auch jetzt am Freitag ein Feiertag gewesen, damit die Leute schon nach Hause fahren können, damit am Samstag dann das Neujahrsfest gefeiert werden kann. Dann findet eine Neuausrichtung der Arbeiter und Angestellten statt zu Hause. Man tauscht sich aus und sagt so, was machst du denn? Was verdienst du denn pro Stunde, pro Tag, pro Woche? Und dann findet eine Neuausrichtung statt. In Vietnam ist das Tet-Fest, das heißt dann chinesisches Neujahrsfest, um Himmels Willen, ja, so wie das auch in anderen Ländern anders heißt, ist das das Mondfest oder Lunar New Year in Singapur zum Beispiel. Tet-Fest in Vietnam und da ist das Gleiche, Familienzusammenkunft, Austausch der Erlebnisse und Neuausrichtung der Arbeiter und Angestellten. Ich gebe hier mal ein Beispiel. Ich habe vor einiger Zeit, ist schon ein paar Jahre her, habe ich eine Textilversicherung, da war ich mit dem hessischen Ministerpräsidenten in Vietnam und habe dort eine Textilfabrik, eine chinesische Textilfabrik in Hanoi besucht und dann eine deutsche. Die deutsche war Van Laak, kann ich ruhig sagen, und ich habe mal nachgeguckt, Van Laak ist ein Unternehmen, das 1881 in Berlin gegründet wurde, mit den höchsten Ansprüchen, Qualitätsansprüchen. Das war Heinrich Van Laak. Und der hatte ein klares Ziel, der wollte ganz einfach die besten Hemden der Welt herstellen. Und da haben die so einen typischen Dreilochknopf entwickelt mit Perlmutt, der, ich musste nachgucken, Trocassea Tiefseeschnecke auf Stiel genäht, was ihm eine besondere Festigkeit verleiht. Das habe ich jetzt abgelesen hier gerade. Also höchste Qualität und dagegen das chinesisch geführte Unternehmen. Und die habe ich beide besucht. Und aufgefallen ist, dass die Deutschen im deutschen Unternehmerverlag die Näherin gefühlt 3-mal mehr Platz halten als die chinesischen Kollegen. Da war alles eng. Bei den Deutschen, beim Verlag in Hanoi, war alles hell, modern gemacht. Die hatten einen Top-Kindergarten dort für die Kinder, der schon optisch sehr gut aussah. Große Abstände, gute Arbeitsbedingungen, Sicherheitsstandards sehr hoch. Und im chinesischen Unternehmen war alles dunkel. Da gab es keinen Kindergarten und alles war eng. So, und darüber reden natürlich dann auch die Mitarbeiter zu Hause, wenn die sich zum Beispiel bei so einem Neujahrsfest treffen. Und dann werden die Weichen neu gestellt und natürlich will man dann in dem besseren Unternehmen arbeiten, ja, wenn möglich. Also wer dort ein Fertigungsunternehmen hat, für den ist das wahrscheinlich nichts Neues, aber man sollte auf diese Sachen dort achten, weil das spielt dann dort eine Rolle. Das spielt vielleicht eine weniger große Rolle auf den Philippinen, je nachdem, in welcher Branche man ist. Und das wäre jetzt mein nächstes Beispiel, das dritte Beispiel, die Philippinen. Einige Geschwister von jedem Angestellten, das sind ja alles Großfamilien, die sind als OFWs unterwegs, Overseas Foreign Workers. Das sind jene, die sie auf den Flughäfen in Dubai, in Doha finden, die ihnen dort die Getränke ausschenken, die an den Countern stehen, die in den Hotels die Betten machen, in den Restaurants sie bedienen. Also ist noch nicht mal beim Betten machen. Da haben sie meistens andere Nationalitäten, aber die sind in der Restauration und bedienen dort, sind zum Teil auch als Köche mit dabei, aber meistens im Servicepersonal. Und unter anderem und natürlich auf allen Kreuzfahrtschiffen dieser Welt werden sie Filipinos finden, ne? Aber auch auf Baustellen in Kuwait, jetzt weniger in Kuwait, aber da gibt es einige diplomatische Verwicklungen, aber in Saudi-Arabien oder in Katar, in Dubai, Abu Dhabi, da gibt es große, große philippinische Gemeinden. So, und da sind immer einige Geschwister unterwegs und im Ausland. Und wer im Land bleibt, also auf den Philippinen, der muss sich um die Eltern und Großeltern kümmern. Und da wird ständig gestorben und geboren. Das sage ich so lapidar, weil die sind halt so groß, die Familien. Meine Partnerin, die hat 150 Nichten und Neffen. Wenn wir dort zu einer Familienfeier gehen und da, wenn ich da bin, da ist immer eine Feier. Da ist, jede Woche ist irgendwo was. Einer wird 18, der andere wird eingesegnet, der nächste ist gerade geboren, da ist eine Beerdigung, einer hat geheiratet, da ist ein Kind geboren worden, hatte ich schon gesagt. Also ist immer irgendwie sowas. Und ich sage der Fatima immer, du, wenn wir hingehen, ey, sei nicht so überschwänglich und stell mich nochmal vor, ich kenne ja viele, aber sag mir die Namen nochmal, ich kann mir das nicht merken, sprich die bitte mit Namen an und nicht, hey, schön dich zu sehen. Ja, wer denn? Sag doch bitte, ist das jetzt Manuel oder ist das Stephanie? Ja, okay, also, und dann irgendeiner ist halt immer krank. Das bedeutet für Sie als Arbeitgeber, Arbeitgeberin oder wenn Sie jetzt sagen, Sie haben ja gar keine eigene Firma, Sie haben ja nur einen Partner, dann ist bei dem Partner immer einer krank. Das heißt, was heißt denn das immer krank? Man geht dann zum Arzt, man muss da lange, lange, lange warten, lange Schlangen, stundenlang, so wie im deutschen Gesundheitssystem mittlerweile auch. Wenn man dann einen Termin hat nach Monaten als Krankenkassenpatient, dann kommt man meistens auch schnell ran, aber wenn man dort in solchen Ländern wie auf den Philippinen dann auch ins Krankenhaus geht, dann muss man auch lange warten. Das kostet viel Geld. Man muss warten. Dann geht man zum Drugstore, also zur Apotheke. Wieder warten. Also es dauert. Da ist ein Tag, ist weg. Ausweisverlängerung. Ausweisdokumente können Sie nicht digital verlängern. Geht ja in Deutschland auch noch nicht. Aber hier hat man dann Abendsprechstunden, ne, von den Gemeinden hier in Hessen. Weiß ich, gibt's da immer so ein oder zwei Tage in der Woche, wo Sie bis 19 Uhr dahin gehen können. In einigen Städten und Gemeinden. Aber dort in solchen Ländern, Schwellen- und Entwicklungsländern, da dauert das einen Tag. Und sie müssen laufend ihren Führerschein verlängern und ihren Reisepass. Die letzte Regierung auf den Philippinen, Präsident Duterte, der ist ja hier stark gescholten worden. Ich finde völlig zu Unrecht, weil der Mann hat endlich mal Reformen eingeläutet. Da wurde zum Beispiel dann auch die Ausweisgültigkeitsdauer mal verlängert. Warum war das und ist das immer so kurz? Weil damit natürlich in korrupten Systemen Geld gemacht wird. Wenn Sie jedes Jahr irgendwas verlängern müssen und Sie dann tagelang warten müssen, bietet man Ihnen ja jedes Mal an, das schneller zu machen. Das sind sogenannte Fixer, die dann in den Fluren rumlungern und Ihnen sagen, für einen Obolus von so und so viel Geld brauchen Sie nicht warten. Und umso öfter Sie dahin müssen, umso mehr Geld kassieren die natürlich alle. Und die arbeiten ja nicht nur auf eigene Tasche, sondern die sind ja geduldet und das Geld wandert dann schön nach oben. Das ist ein Grund, weswegen diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben nicht am Arbeitsplatz sind, sondern dann immer wieder auswärts. Dann diktieren die Eltern, wer wo arbeiten soll. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir hatten mal eine gute Mitarbeiterin, wir haben Praktikanten genommen und Berufsanfänger, eine Zeit lang sehr viele sogar. Und die kam aus Baguio, das ist das Hochland, so nördlich von Manila gelegen, auch nördlich von Clark, wo wir sind. Und dort kommt das Obst und Gemüse her. Das sind so Hochplateaus, da ist ein bisschen kühler. Im Winter geht es so manchmal an die Bodenfrostgrenze ran. Also so ist das Klima unter dem Jahr also sehr angenehm. Und man hat nicht diese 32 Grad, 34 Grad. Da sagten dann die Eltern, dass die junge Mädchen, ich fand die sehr begabt im Marketing, in Pampanga, das ist die Provinz, wo wir arbeiten, und auch in Manila, da sind viel zu viele Bakterien in der Luft, da wird man krank. Ja, also die meinte nicht die Luftverschmutzung, weil die haben sie da im Baguio auch, wenn sie in der Stadt sind und die Diesel-Jeepneys, die umgebauten Militärtransporter, die jetzt als Busse funktionieren, knattern da rum, da ist ein Dreck in der Luft, also das nimmt sich nichts. Aber das sind dann so Sachen, die nimmt man hin. Dann wird viel über Geister gesprochen, womit sie konfrontiert werden. Und das führte dann auch dazu, dass ein anderer Mitarbeiter da nicht kommen durfte mehr. Ja, das sind irgendwelche Geister da in der Gegend, wo wir ansässig sind, in der Wirtschaftszone. Ein anderer Sohn, der war als Ingenieur unterwegs, der musste dann ausscheiden von einer Woche auf die andere, weil er das Farmland vom Vater übernehmen sollte. Ja. Das muss man sich jetzt anders vorstellen. Das ist halt ein Farmland, das ist ein Acker und da ist ein Auerochse drauf und mit dem wird gepflügt. Und der Sohn muss das jetzt übernehmen. Der hätte eigentlich nicht studieren müssen für. Ja. Aber ist so, der war weg. Dann muss immer eine Schwester auf die Kinder, nicht immer, ein anderes Beispiel. Eine Mitarbeiterin, die ist auch ausgeschieden, die war in der Buchhaltung war die gewesen, ja. Die muss auf die Kinder der älteren Schwester aufpassen, weil die ältere Schwester nach Kanada geht, die hat eine Green Card bekommen und die Kinder bleiben dann im Land, weil die durfte sie ja nicht mitnehmen. Und da muss jetzt die jüngere Schwester aufpassen. Also das kommt sehr häufig vor, weil viele Filipinos, die hoffen alle auf Green Cards aus den USA, aus Australien, aus Neuseeland, aus Kanada. Die sitzen alle auf gepackten Koffern. Das sagt ihnen aber keiner. Und dann bilden sie die alle aus mit viel Herzblut und erklären ihnen ihre Produkte und hoffen, dass die dann bei ihnen eine Karriere machen. Die sind überhaupt nicht daran interessiert, die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich sage das jetzt mal ganz brutal. Aber das ist die Wahrheit. Das wird Ihnen niemand auf einer öffentlichen Veranstaltung sagen. Aber ich sage Ihnen das, weil ich das in meiner eigenen Geschäftsleitungsführungstätigkeit ja erlebe. Und deswegen fehlt immer ein Mitarbeiter oder der kommt gar nicht mehr wieder. Also kurzum, Ausbildung zahlt sich in solchen Ländern für gewöhnlich überhaupt nicht aus, da die Mitarbeiter kündigen, bevor das Unternehmen die Früchte der Ausbildung erhält. Daher findet man auch so selten gut ausgebildetes Personal. Und die richtig gut ausgebildet sind, die gehen ins Ausland und haben irgendwelche Top-Positionen. Ja, da können sie die natürlich wieder rekrutieren. Also wenn ich jetzt sehe, philippinische Mitarbeiter zum Beispiel im arabischen Raum, zum Beispiel in Katar oder in Dubai, das sind mitunter Top-Leute. Die sind richtig gut. Die haben auch überhaupt kein Interesse, wieder zurück auf die Philippinen zu gehen. Da verdienen die ja viel schlechter. Das Gesundheitssystem ist miserabel, was in Katar exzellent ist natürlich. Die Lebensumstände sind viel besser. Die Kriminalität ist fast gleich null. In Doha ist sie so gut wie bei null. Ja, also wir kennen eine Mitarbeiterin, die sagt, ja, jetzt verdiene ich auch weniger hier, aber ich bin jetzt hier schon über 25 Jahre. Ich will nicht mehr zurück, weil hier geht es mir ja gut. Das Social Life ist gut. Also, wie gesagt, da muss man so ein bisschen differenzieren. Ja, kurze Zusammenfassung. Wie gesagt, das betrifft jetzt nicht nur Sie, wenn Sie ein Unternehmen gründen, sondern auch Ihren Kooperationspartner, wo Sie jetzt vielleicht die Leute nach Deutschland einladen oder in die Schweiz oder nach Österreich, je nachdem, wo Ihr Firmensitz ist. Und sagen, ja, bringen Sie doch mal den Mitarbeiter Peter mit und die Mitarbeiterin Monika und dann bilden Sie die aus und Sie kümmern sich um die. Und wenn Sie da mal nach einem Jahr nachfragen, dann sind die längst weg. Dann können Sie den nächsten einladen. Und das kostet ja auch alles. Ja, da haben Sie Reisekosten, Flugkosten, Hotelkosten, Unterbringung, Essen, Trinken. Ihre eigenen Mitarbeiter sind von der Arbeit abgehalten. Also Sie haben eine hohe Fluktuation bei Ihren Partnern. Aber auch bei Ihrem eigenen Unternehmen, wenn Sie da nicht vorher Riegel vorschieben und das entsprechend organisieren. Aber darum soll es jetzt ja nicht gehen. Ne? Das führt auch zu weit. Also, Zusammenfassung. In vielen Ländern in Asien haben Sie diese Großfamilien, wie wir sie hier aus dem 19. Jahrhundert kennen in unserer abendländischen Kultur. Und die Familien diktieren und beeinflussen, wie und wie lange ein Familienmitglied irgendwo arbeitet. Sie haben eine hohe Fluktuation. Eine extrem hohe Fluktuation, die überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem, was Sie aus westlichen Ländern kennen und damit sehr hohe Kosten bei der Einarbeitung und Ausbildung, die sich überhaupt nicht bezahlt machen, wenn Sie dort etwas aufbauen. Wie gesagt, es hängt ganz davon ab, was Sie dort tun möchten, ob Sie dort nur ein Vertriebsbüro haben, ob Sie dort eine Fertigung haben, ob Sie dort vielleicht sogar eine Entwicklung haben, technische Entwicklung oder ob Sie dort auch Marketing haben. Ich habe das alles gemacht und in dem Zuge kann ich natürlich auch dort für jedes Gewerk mitreden und dort meine Meinung äußern. Ne? Also mein goldenes Nugget für Sie, erstellen Sie einen klaren HR-Prozess, also dass Sie eine klare Personalstruktur haben. Das fängt damit an, wie ein Onboarding geht oder ein Outboarding. Heißt das Outboarding? Weiß ich gar nicht. Also wie Sie jemanden einstellen, wie soll jemand loswerden, also die Verabschiedungsprozedur. Und ich würde immer einen europäischen Chef oder einen Chef, der eine westliche Kultur hat, der kann ja auch aus Australien kommen, einen Personalchef einstellen, der aber lokale Teamleader braucht, die sich mit dem Recht auskennen. Weil Eins ist auch zum Beispiel in Ländern wie den Philippinen klar, es werden dort ganz schnell eigene Königreiche gebildet und dann fängt der Personalchef oder die Chefin an, ihre eigene Mannschaft aufzubauen und gegen sie irgendwann in Stellung zu bringen. Die Gefahr ist riesengroß. Sollten sie nicht unterschätzen. Aber sie brauchen lokale Kräfte, die dann auch entsprechende Kenntnisse haben, um sie vor den Unbillen der, der korrupten Beamten zu schützen. Ein sehr guter und teurer Rechtsanwalt ist wichtig, der dem Europäer zur Seite steht, um sich dann gegen diese Mauscheleien dieser Mitarbeiter untereinander zu wappnen. Weil die werden ihnen alles Mögliche erzählen, was sie brauchen und warum sie das brauchen und alles kostet Geld und die kassieren alle mit. Ja, das kommt noch hinzu. Das hört sich jetzt sehr schlimm an, ist es zum Teil auch, aber sie müssen halt wissen, wie es funktioniert. Das war jetzt schon ein kleiner Ausblick. Es ging ja heute um den Einfluss der Familien auf den Philippinen und auf das Arbeitsleben. Und da konnte ich Ihnen hoffentlich einiges mitteilen, sodass Sie gewappnet sind, wenn Sie dann selber aktiv werden, entweder mit Ihrem eigenen Unternehmen, das Sie vielleicht dort gründen möchten, sei es als Vertriebsniederlassung oder Fertigungsunternehmen, oder bei der Standortwahl wird das eine Rolle spielen. Aber Sie werden vielleicht jetzt auch die Partnerfirmen, mit denen Sie glauben, dann im Vertrieb super zusammenarbeiten zu können, unter einem anderen Blickwinkel sehen, weil die nämlich denselben Gesetzen unterliegen. Bei meinem Hochwasserschutzthema ende ich immer mit Stay safe and flood free. Und hier sage ich, seien Sie exzellent in Ihrer Technik, werden Sie global zur Marke und tun Sie es jetzt. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal danke fürs Zuhören.